This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wir erinnern uns ja alle noch an die heiße Debatte, nachdem Baldur's Gate 3 das Licht der Welt erblickte. Setzt dieses Spiel unmögliche Maßstäbe für kommende Rollenspiele? Fühlen sich plötzlich alle Entwickler vom kleinen Indie-Studio bis zu Blizzard in die Ecke gedrängt und in ihrer Existenz bedroht? Ist es wirklich so gut, dass man seine Fans jetzt schon mal vorwarnen sollte, dass man selber niemals eine solche Qualität erreichen kann und dass auch bitte niemand erwarten soll? Ich erzähle diese Geschichte deswegen nochmal, weil das Spiel, über das wir heute reden wollen, eine ziemlich lustige neue Entwicklung in dieser Debatte darstellt. Und wofür steht denn unser Was spielst du so Format, wenn nicht für lustige neue Entwicklungen, grandiose Spieleempfehlungen und natürlich Gäste, die sich in ihrer Qualität niemals von Baldur's Gate 3 bedroht fühlen müssen. Ich begrüße heute meinen liebsten Sitznachbarn im Büro, den absoluten Rollenspiel- und Pen-and-Paper-Nerd und natürlich inoffiziellen Gewinner des Preises, beste Haare zwischen Schulter und mittlerer Rückenlänge. Ihr kennt ihn natürlich, wenn ihr gerne Videos auf dem Gamestar Main-Channel schaut. Herzlich willkommen, Paul.
Moin, Geraldine. Schön, dass ich hier bin.
Wirklich schön, dass du hier bist. Und wie es sich gehört bei diesem Format, kommt jetzt die alles entscheidende Frage. Paul, was spielst du so?
Ich spiele Scald Against the Black Priory. Und ja, das muss man so aussprechen, weil irgendwie alles andere fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
Ja, absolut. Deswegen traue ich mich auch gar nicht, es zu sagen, weil ich glaube nicht, dass ich das so gut hinkriege. Ich versuche es vielleicht im Laufe dieser Folge noch mal schauen.
Ich bin gespannt.
Aber man muss es so sagen. Und ich erkläre gleich, woher meine Einleitung kam. Es ist nämlich wirklich eine ganz spannende Geschichte. Aber bevor ich das erkläre, erklär du doch mal kurz und knapp, was genau ist Scald? Naja, ich habe es versucht. Für alle, die es noch nicht kennen, bitte nicht abschalten, es tut mir leid.
War doch gut. Scald ist ein Retro-RPG, das so ein bisschen die Zeiten dieser vergangenen Commodore-Rollenspiele versucht wiederherzustellen. Allerdings mit altem Look, aber mit modernen Spielmechaniken. Die Story ist so sehr Gothic-Horror-mäßig, mit so ein bisschen Cthulhu-Mythos noch mit drin. Sehr, sehr grimdark, düster alles. Man spielt als eine Gruppe von Helden, also man erstellt sich einen eigenen Charakter und findet dann unterwegs weitere Abenteurer, die mit auf dieser Inselgruppe, auf der man da unterwegs ist, selber verschiedene Probleme haben und versuchen, die zu lösen, und am Ende hängt das irgendwie alles zusammen. Und das funktioniert auf den ersten Blick so ein bisschen wie Baldur's Gate 3, nur wesentlich abgespeckter und auch wesentlich kürzer.
Aber ich meine, das ist ja schon mal eine ziemliche Auszeichnung. Und was anderes ist eine ziemliche Auszeichnung. Jetzt nämlich, wie versprochen, die Erklärung, woher das kommt. Dass nämlich der Chefentwickler von Baldur's Gate 3 mit dem wunderschönen Namen Sven Winke vor so 2 Wochen ungefähr das Spiel auf Social Media gepostet hat und geschrieben hat, boah, darauf hat er schon gewartet und er hat extrem viel Respekt vor den Ambitionen und er liebt, wie das Spiel aussieht, und er fliegt ja jetzt nach L.A. bald zum Summer Game Fest wahrscheinlich, und er plant es, den ganzen Flug über zu spielen. Und ich habe natürlich, ist es ja hier ein Recherche-Podcast, nachgeguckt, wie lange sein Flug wahrscheinlich ungefähr war. Wenn er von Brüssel ausgeflogen ist, seiner Heimat, nach L.A., waren das zwischen 14 und 22 Stunden. Cool. Und das ist mal eine Ansage, möchte ich behaupten.
In der Zeit kann man das Spiel auch wahrscheinlich durchspielen. Ich bin es aber jetzt noch nicht durch. Ich bin ungefähr 10 bis 12 Stunden drin. Aber das Spiel ist jetzt nicht so gigantomanisch wie Baldur's Gate 3 eben. Die Leute berichten von so ungefähr 20 bis 30 Stunden Spielzeit, je nachdem, wie viel man macht. Was ich auch ganz nett finde, weil es so viele gigantische Rollenspiele gibt und ich traue mich das gar nicht zu sagen. Aber ich hab Baldur's Gate 3 noch nicht durch. Immer noch nicht.
Und das ist gut, das ist okay, wir sind ja unter uns. Das ist völlig in Ordnung, weil ich auch nicht.
Es ist so ein riesiges und sehr gutes Spiel. Ich bin auch kurz vorm Ende, aber ich bin einfach noch nicht durch.
Ja, was soll man machen? Mein Gott, wir haben Arbeit. Man sieht's, jetzt gerade könnten wir Baldur's Gate 3 spielen, aber was machen wir? Einen Podcast aufnehmen. Es geht
Arbeiten.
Nicht. Arbeiten. Richtig. Nee, das aber ist ja, völlig das okay.
Das ist eine ziemlich hohe Auszeichnung von dem Chefentwickler von Baldur's Gate 3, einem der besten Rollenspiele aller Zeiten und Spiele allgemein, zu hören und zu bekommen, dass der sich sehr auf das eine kleine Indie-Spiel hier freut. Das ist auch größtenteils von einer einzelnen Person, soweit ich weiß, mit ein bisschen Hilfe hier und da. Und so bin ich auch drauf gestoßen, durch eben diesen Tweet von Sven Winke. Und dann habe ich mir das kurz angeguckt. So, gut, was ist das denn? 10 Sekunden Gameplay gesehen, Soundtrack einmal kurz gehört, gesehen, okay, das kostet auf Steam gerade, Moment, ich schaue eben schnell, ja, 15 Euro zum Vollpreis, gekauft.
Das ja, weil so habe ich es nämlich kennengelernt. Ne? Du sagst, du hast es tatsächlich über Sven Winke kennengelernt, aber ich wusste das erst, nachdem du mir davon erzählt hast, dass er das sogar auch empfohlen hat, weil meine Empfehlung von dir hat mir völlig ausgereicht, weil dein Gütesiegel ist ja mindestens so stark wie das von Sven Winke, weil du mir halt einfach geschrieben hast, ich habe dieses Spiel 10 Sekunden von dem Trailer gesehen und habe es einfach gekauft. Und ich dachte mir so, was für ein unglaublich guter Pitch.
Das muss ich aber auch dazu sagen, es hat mich halt aktuell direkt ins Herz getroffen, weil ich jetzt im Moment mich sehr gerne, du hast es vorhin schon gesagt, ich bin auch Pen and Paper Fan und aktuell beschäftige ich mich sehr gerne auch mit Oldschool Pen and Paper Systemen. Mhm. So die früheren Editionen von Dungeons and Dragons, sowas wie Oldschool Essentials, diese ganze OSR-Szene, und da passt jetzt eben Skald genau richtig da rein, weil es halt auch diesen Retro-Charme versprüht von so alten Rollenspielen, die halt durchaus ihre Elemente haben, die überarbeitet wurden und so weiter. Und es ist auch gut, dass sich manche Elemente geändert haben über Zeit, aber es ist halt immer mal wieder schön, gerade in so überarbeiteten und angepassten Versionen zu gucken, woher denn dieses Genre eigentlich kommt, und was so die Eckpfeiler waren. Und das schafft Skald gerade ganz gut, ganz gut wiederzubeleben. Nicht zuletzt natürlich durch den CRT-Filter.
Ja, und was du sagst, habe ich tatsächlich auch gelesen, dass viele Leute das gelobt haben, dass es zwar so in seinen Tugenden und im Look mega oldschool ist, aber dass es eigentlich zum Beispiel so moderne Steuerung und sowas dann eingeführt hat, damit es eben ein bisschen verträglicher zu spielen ist, was ja immer eine ganz geile Mischung ist dann.
Genau, es ist so, es ist an Stellen noch ein bisschen hakelig, aber nicht unspielbar, also auf keinen Fall. Das Einzige, was mich zum Beispiel ein bisschen stört, ist, dass man in Menüs, wenn da das Inventar ist, kann man nicht mit dem Mausrad hoch und runter scrollen. Da musst du halt den Balken greifen, nach unten ziehen. Ich weiß nicht, ob das gemacht wurde, weil Mäuse früher kein Mausrad hatten und das so, sich so retro anfühlen soll. weiß ich nicht. Und man muss gewappnet sein, viel zu lesen. Da zwitschern die Vögel draußen auch schon voller Freude.
Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Die lesen wirklich nicht.
Denn es ist nun mal, also es hat keine Vertonung leider. Die Texte sind auch nur auf Englisch. Aber dafür sind sie sehr gut geschrieben. Denn was die Optik halt so, diese 8-Bit-Optik kann viel darstellen und aber eben längst nicht alles natürlich. Manchmal, wenn dann bestimmte Szenen sind, wenn man besondere Charaktere trifft, dann wechselt das Spiel von dieser Draufsicht in ein Porträt, wo eben in 8-Bit eine in schöner Pixelgrafik dann verschiedene Charaktere gezeigt werden oder Landschaften. Die sind schon mal ganz cool, aber die Texte sind halt wirklich so bildhaft geschrieben, dass sie wirklich, also wie in einem guten Roman, dass man anfängt, sich Gedanken zu machen, wie das denn gerade wirklich aussieht. Und die Atmosphäre ist sehr, sehr dicht in dem Ding. Ist alles sehr düster und man ist eben auf dieser Inselkette unterwegs und hier gehen komische Sachen vor. Man ist eigentlich da, um eine verschwundene Monarchentochter zu finden und zu retten, die auf einmal weg ist. Und dann kommt man da hin und dann erleidet man aber Schiffbruch noch, weil ein großes Tentakelmonster angreift. Das sind die ersten 5 Minuten des Spiels, das ist jetzt kein Spoiler.
Natürlich, klar.
Was halt auch schon wieder sehr Cthulhu-mäßig ist. Und ja, nein, die Fischerleute, die einen rüberbringen, sagen auch so, oh nein, das ist irgendein Gott oder sowas. Und dann ist noch eine...
Cthulhu halt, man kennt es. So, ja, nein, oh, Fischer, Gott, ach, Mann, nein.
Ach, Manno, verdammt. dann gibt's dann noch eine Krankheit, die ausgebrochen ist. Und richtig viel los da auf dieser Inselkette. Und das spiegelt sich auch sehr gut wieder. Durch die Hauptquest ist halt immer noch dieses, finde diese Monarchentochter. Aber dann super viele Nebenquests. Zum Beispiel habe ich dann irgendwann einen Leuchtturm gefunden, mit ein paar Zetteln da drin. Und da stand dann in einem Tagebuch, dass der Leuchtturmwärter, der dort haust, ein Azubi hat, in dem Sinne. Wie nennt man das?
Ein Leuchtturmanwärter.
Aha, sehr gut. ein Leuchtturmanwärter, ja. Und der ist wohl irgendwie komisch drauf und verstrickt sich da und hat dann irgendeinen komischen Gegenstand gefunden und untersucht dann irgendwelche Katakomben unterhalb dieses Leuchtturms, die er gefunden hat, und ist dann auf einmal nicht wiedergekommen. Du kommst halt hin, die Musik ist so sehr ominös, und findest du den total verängstigten Wächter, den Chef, der oben in seinem Leuchtturm kauert und schon kaum noch was zu essen hat, weil er sich nicht heruntertraut. Dann gehst du auf die Suche nach diesem verschwundenen Lehrling und findest ihn dann irgendwo weiter unten in den Katakomben, und das ist auch alles nicht so, wie das eigentlich sein sollte, ohne jetzt zu viel zu verraten. Dann findet man da noch neue Gewölbe und gruselige Monster. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und eben lauter solche Nebengeschichten am Rand, die halt alle mit dem Hauptkonflikt der Story zu tun haben. Das hat man ja oft in größeren Rollenspielen, dass du hast deine Hauptstory und dann hast du hier 20 Millionen Nebenquests, wo du Karten spielen gehst, die aber halt nichts damit zu tun haben, dass du eigentlich ja deine verschwundene Tochter retten möchtest.
Ja.
Und hier haben wirklich alle Nebenquests was mit dem Hauptproblem zu tun, und das finde ich sehr, sehr cool gemacht.
Ja, okay, das klingt wirklich ziemlich cool. Ich will da gleich noch tiefer einsteigen in diese ganze Nebenquest-Charakter-Story-Geschichte und rausfinden, warum Sven Winke das Spiel jetzt so ambitioniert findet, nach einer ganz kurzen Werbung. Hallo und schönen guten Tag. Haben Sie vielleicht einen Moment Zeit, um mit mir über Kiwis zu sprechen? Vielen Dank. Ich komme kurz herein und stelle meinen Koffer mit Kiwis mal hier ab. Also ich finde ja, dass es im Sommer kaum was Besseres gibt als entweder A, eine kalte Kiwi, oder B, eine kalte Wassermelone, oder C, ein normal temperierter Apfel. Und wie ihr Zufall es will, sind das auch alles Geschmacksrichtungen bei den zuckerfreien Energydrinks und Eistees von Holy. Der Kiwi Komodo ist jetzt die neueste Sorte, die auch nicht limitiert ist, sondern jetzt dauerhaft ins Sortiment gewandert ist. Und wenn ihr dieses ominöse Sortiment, von dem ich hier spreche, noch nicht kennen solltet, dann guckt doch vielleicht mal über unseren Link im Holy Shop vorbei und schaut euch die verschiedenen Starter-Sets an. Da gibt's zum Beispiel einmal das Eistee-Starter-Set mit 7 verschiedenen Sorten je 2-mal, das Energy-Starter-Set auch mit je 2-mal 7 Sorten und das Hydration-Drink-Starter-Set mit 5 Sorten je 3-mal. Und in jedem Set ist dann auch noch ein Shaker mit dabei zum Zubereiten. Und wenn ihr unseren Code GAMSTER5 benutzt, dann bekommt ihr die zum Beispiel für je 19,99 oder alternativ bekommt ihr als Neukunde auch 5 Euro Rabatt auf was auch immer ihr euch sonst holen mögt. Zum Beispiel ja vielleicht den Kiwi Komodo. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr mal reinschaut und euch was gefällt. Den Link zum Shop und dem Rabatt gibt's in der Beschreibung für euch. So, deine liebste Nebenquest hast du jetzt schon beantwortet. Das wäre sonst eine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte, aber du hast schon gespürt, dass sie mir auf der Zunge lag. Perfekt.
Ich kann dir noch eine zweite geben.
Oh ja, erzähl noch eine zweite. Weil ich Nebenquests sind immer so das Beste, um ein Gefühl für eine Rollenspielwelt zu kriegen, oder?
Mhm. Die fand ich nämlich mindestens genauso bezeichnend. Da kommst du, also du hast diesen Overworld Travel, ist so wie bei den alten Final Fantasy Dingern, wo du eine große Pixelwelt hast und dann sind so kleinere, sind so ein kleiner Leuchtturm oder so, oder ein kleines Haus und das bedeutet dann, da ist ein kleines Dorf. Und dann kommst du in so eine kleine alte verlassene Bauernhütte und dort sitzt am Feldrand eine Frau vor einem Brunnen und weint ganz fürchterlich. Und du sprichst sie an und du merkst schon, okay, irgendwie stimmt was nicht mit der. Und sie, also du hast dann so eine magische Aura, umgibt sie irgendwie. Und sie ist ganz verzweifelt und spricht halt auch so ein bisschen ominös, also so eher in Rätseln. Und dann stellt sich aber raus, dass ihre Kinder wohl im Brunnen sind. Ob die da reingefallen sind oder ob die da drin spielen wollten, weiß ich jetzt nicht mehr, um ehrlich zu sein, aber sind da jedenfalls irgendwie rein. Und
wenn ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollt und nicht wissen wollt, wie es weitergeht, gar kein Problem, dann springt jetzt einfach genau eine Minute vor und dann geht's spoilerfrei weiter.
Das spoilere ich jetzt tatsächlich, sind dann dort gestorben. Und du findest dort die Skelette dieser beiden Kinder, was halt auch nur in 8-Bit-Optik ist, aber trotzdem lässt es einen so ein bisschen einen Schauder über den Rücken wandern. Und dann findest du noch ein Gegenstand oder etwas Ähnliches, wodurch die Kinder dann nämlich ihre Seelen quasi am Grund des Brunnens hier gebunden waren. Und die befreist du dann, die Seelen, kehrst wieder hinauf und dann jetzt kann auch die Mutter ins Jenseits wandern. Sie war nämlich eigentlich schon lange tot und das war jetzt nur eine Manifestation ihrer Trauer um ihre Kinder. Ja, und das ist so ein kleines Familiendrama da drin. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das war jetzt nur ganz grob zusammengefasst.
Ja, aber ich fühl's. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Nicht, weil die Geschichte zum Schmunzeln ist, im Gegenteil, aber weil mich das sehr erinnert hat, als du meintest, okay, es ist einfach erstmal nur so eine Frau, die irgendwie bitterlich weint, aber irgendwas ist komisch mit ihr. Hat mich das so erinnert an einfach diese Tatsache, die man ja auch vom Pen and Paper kennt, dass man komplett harmlosen Leuten, die hilfesuchend und weinend auf dich zukommen, grundsätzlich misstraut und denkt, ja, das ist der größte Bastard, dem traue ich keinen Meter weit. Aber wenn irgendwie so ein böse MacBöse-Gesicht auf dich zukommt im Gefängnis und sagt, ich wurde des Mordes bezichtigt, aber ich war es eigentlich gar nicht, dann sagt man, okay, cool, komm mit, ich vertraue dir, ich hole dich hier raus.
Man hat als Pen and Paper und Rollenspiel Spieler, Spielerin immer genau den falschen Instinkt. Aber halt auch zu 100%. Wie mit USB-Stick einstecken.
Ja, ach Gott, ja, komplett, absolut. Jetzt hast du schon von den Charakteren gesprochen, die man in den Nebenquests trifft, aber was sind denn so die Charaktere, mit denen du umherziehst? Was sind die Hauptfiguren? Was macht die so aus? Wer ist dein Lieblingscharakter?
Mein Lieblingscharakter ist, glaube ich, Roland. Und er ist bestimmt Kaiser mit Nachnamen. die sind wesentlich weniger komplex als in Baldur's Gate. Mhm. Aber dann doch immer komplexer, als ich annehme. Das überrascht mich dann doch immer wieder. Ich rutsche immer wieder rein, ach ja, ist ja nur so ein kleines Spiel. Und dann kommt aber irgendein Dialog um die Ecke und ich denke, boah, krass, hätte ich jetzt dem Spiel und diesen Charakteren gar nicht zugetraut. Und ich habe jetzt aktuell, es besteht meine Party aus 4 Leuten, nämlich mir, Roland, Kat und einer Klerikerin, Drina heißt sie, glaube ich. Naja, die ist nicht so lange dabei. Man selber ist im Auftrag von diesem Monarchen los, um diese Tochter zu finden. Und der Roland wurde einem quasi zur Seite gestellt. Das ist halt so ein großer, schwerer Typ, auch irgendwie fette Narbe überm Auge und so ein Hauding. Mhm. Und Der ist so sehr rau und ja, nee, ich kann jetzt einfach blempern, komm, wir machen hier weiter und ach, alles ist alles Dreck und so. Und der wärmt sich, also der wird dann aber immer herzlicher. Das ist jetzt kein neuer Archetyp irgendwie, so harte Schale, weicher Kern. Aber ich find's sehr sympathisch gemacht. Dann hilft man einem kleinen Mädchen, ihr Stofftier wiederzufinden. Und sie bedankt sich auch bei Roland. Und er so, ach komm, geh weg. Also ist so ganz verwirrt davon. Aber ihr findet es eigentlich auch ganz gut.
Das ist ja eigentlich die wahre Trope, die ich mag. So harte Schale und mittelweicher Kern. So nicht so ein richtig weicher Kern, aber schon so ein mittelweicher, gut gemeinter Kern. Ich glaube, mein liebstes Beispiel dafür ist Stan aus Dragon Age Origins. Auch dieser Kunari, mit dem ich eigentlich immer gar nicht so viel umhergezogen bin, weil ich selber immer also meistens sehr beefy war und ich brauchte nicht noch jemanden, der beefy ist. Ja. Aber ich habe halt gern mit ihm im Lager geredet und wir haben uns ein bisschen angefreundet. Und er ist ja sonst auch immer so, allein schon dadurch, dass er ein Kunari ist, allein durch sein Volk und alles, aber auch durch seine Persönlichkeit, ehrlich gesagt, sehr sozial abgeneigt, hat keine Lust, Freundschaft zu schließen, hat keine Lust, irgendwas über sich zu erzählen. Ich lieb's, wenn man ihn fragt, was man so gewohnt ist, einfach Leute zu fragen, und wo kommst du her, erzähl mir was über dein Volk. Und er sagt einfach, nein. Und dann denkst du, okay.
Cool.
Ja, aber dann hat man diesen tollen Moment mit ihm. Irgendwann, wenn er sich ein bisschen erwärmt hat, dann redet man über den kommenden Krieg und so weiter oder ob Krieg ausbrechen kann in der Zukunft und so und ob man da nicht auf unterschiedlichen Seiten stehen würde. Und dann sagt er so, sollten wir uns jemals auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, ich werde nicht nach dir suchen. Und ich war so, okay, Stan.
Smash. Was?
Ja, absolut. Ja, also mittelweicher Kern, das ist es.
Ja, genau. Und außerdem muss ich dazu sagen, dass Roland mir im Kampf oft den Arsch rettet, weil er mein dicker Kämpfer mit Zweihänderschwert vorne in der ersten Reihe ist, während ich der schwache Magier bin. Ich habe mir die Challenge gesetzt, halt, ich habe lange überlegt, was ich denn für eine Klasse spiele. Am Anfang hast du ein paar zur Auswahl. Das ist, glaube ich, rund, boah, ich weiß es gerade gar nicht, so 8 bis 10 Klassen ungefähr mit nochmal einer Menge Backgrounds. Das ist dann so die Klassiker. Kämpfer, Kleriker, Paladin, Druide, also alles, was, wer D&D spielt, der weiß ungefähr, was ihn hier erwartet. Mhm. Oder Baldur's Gate natürlich. Und ich hatte mich so ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen überlegt, weil normalerweise spiele ich gern einen Kämpfer, so einen wie Roland. Und dann habe ich aber gesagt, nee, komm, du spielst so selten Magier, ich zwinge mich jetzt mal dazu, einen Magier zu spielen. Das ist bestimmt auch cool und es ist ein Magiesystem, das ich nicht kenne. Ist doch mal spannend, das kennenzulernen und dann anstatt halt jede Runde einfach nur zu machen, halt sich zu überlegen, okay, wie benutze ich meine Ressourcen und welche Zauber benutze ich. Und von daher war mir Roland von vornherein sehr, sehr wichtig, einfach damit ich lebe.
Ja, mein Gott, manchmal baut eine Freundschaft auch auf sowas auf. Ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Um ein bisschen die Sven-Winkel-Klammer, ja, das ist ein offizieller Begriff, die Sven-Winkel-Klammer zu schließen. Er hat ja gesagt, das fand ich so besonders faszinierend, nicht nur, dass er das Spiel cool findet und voll Bock hat, es zu spielen, sondern auch, dass er es so ambitioniert findet, beziehungsweise, dass er so großen Respekt vor den Ambitionen hat. Und du hast es schon gesagt, klar, es ist eigentlich ein extrem kleines Team, großer Teil ist von einer Person entwickelt worden. Wo würdest du sagen, liegen denn da die größten Ambitionen? Ist das im Storytelling? Ist das vielleicht auch so in der Interaktivität, wie man sie jetzt von Baldur's Gate kennt? Was würdest du sagen, ist der ambitionierte Teil, wo man vielleicht auch beeindruckt von sein könnte?
Ich denke, da bezieht sich der gute Sven am meisten auf die Darstellung und das Storytelling. Mhm. Denn das, wie gesagt, das ist nicht das längste Spiel, in bis zu 30 Stunden ungefähr, aber die Atmosphäre ist eben extrem dicht. Die Story wird permanent gut durcherzählt. Die Optik passt richtig, richtig gut. Also klar, man muss natürlich ein gewisses Fable für Retro-Optik haben. Wer nur Grafikkracher in Unreal Engine 5 gerne spielt, sorry. Aber das wird wohl das sein, was er meint. Und auch eben diesen Retro-Charme so umfassend wiederzubeleben. Es gibt ja viele Retro-Spiele, die dann auf die Optik setzen, aber ansonsten, ja, das Gameplay ist sehr modern dann. Und bei dem hier ist es dass viele Spielmechaniken eben auch sehr retro sind, dann eben angepasst, dass es halt spielbar ist, weil es ist ja oft, wenn man jetzt von heute irgendwelche super alten Rollenspiele spielen würde, würde man, glaube ich, nicht so lange Spaß damit haben. Aber hier ist es eben wirklich einfach so kleine Details, wie eben das Scrollen mit dem Mausrad nicht funktioniert, aber dann auch, dass du permanent rechts einen Balken hast, wo deine Party eingeblendet wird. Das heißt, du hast eigentlich nur einen 4:3 Bildschirm die ganze Zeit. Und darunter werden dann deine Koordinaten eingeblendet und wie spät es gerade ist und wie viele Tage du schon hier bist. So Details, die gar nicht so essentiell sind im Spielverlauf, aber das ist cool zu haben, solche Sachen. Und auch das Zaubersystem und Kampfsystem ist relativ nicht ungnädig, aber wenn man halt dann aus Versehen auf das falsche Feld klickt mit dem Zauber, dann ballerst du deinen Zauber halt dahin und hast halt Pech gehabt. Musst du besser aufpassen nächstes Mal. Mhm. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also ich habe da eine Menge Spaß bei und entdecke auch immer mehr Tiefe in diesem Spiel. Das Kampfsystem ist ganz cool. Das ist so ungefähr, wie man das kennt. Man hat ein bisschen, jeder Charakter hat ein bisschen Bewegungsrate und dann Zeit für den Angriff oder eine Aktion oder wie auch immer. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil die Positionierung im Kampf ist extrem wichtig. Sowas wie große Höhenunterschiede gibt es eben aufgrund der Optik nicht. Also ich kann jetzt nicht mich oben auf eine Klippe stellen und von da dann runterspringen und was weiß ich machen. Aber es ist total wichtig, neben wem du stehst, weil dir das unterschiedliche Boni gibt. Und du kannst zum Beispiel, kann meine Klerikerin mit ihrem Heilzauber nicht über ein diagonales Feld heilen, sondern halt nur Norden, Süden, Osten, Westen. Und das heißt, ich muss aber gucken, wie ich da hinkomme. Ich muss aber auch schauen, wenn ich von einem Gegner weggehe, dann kann ich danach nichts mehr tun in dem Zug von diesem Charakter, weil das quasi ein aktives Ausweichen ist, um nicht mehr getroffen zu werden und so. Also das ist schon, da steckt ziemlich viel Tiefe drin. Einziger Kritikpunkt, den ich da habe, die Kampfmusik bei Overland Travel Begegnung ist immer dieselbe und die ist cool, das ist ein Bob, aber so langsam es wird ein bisschen viel. Allerdings, um das jetzt noch zu Ende zu bringen, die Schwierigkeitseinstellungen sind total adaptiv und sehr modern. Du kannst nämlich kannst einstellen, wie oft solche Overland-Begegnungen vorkommen sollen, wie schwierig die Kämpfe sein sollen. Und das bezieht sich auch nicht unbedingt alles zueinander. Also du kannst sagen, super schwere Kämpfe, leichte Rätsel oder sowas. Also das ist sehr, sehr cool gemacht.
Mhm. Dann fasse ich es mal zusammen und du widersprichst mir oder stimmst mir zu. Mhm. Mein Feeling jetzt nach deiner Erzählung wäre, es ist das perfekte Spiel, wenn man entweder Fan von Pen and Paper ist logischerweise oder Fan von Baldur's Gate 3 und jetzt gerade wie viele Leute diese Leere in sich fühlt und sich denkt, mein Gott, irgendwie hätte ich gern was mir annähernd wieder dieses Gefühl von Baldur's Gate 3 vielleicht geben kann. Oder wenn man wie wir ist und viel zu wenig Zeit hat für Baldur's Gate 3 und sich denkt, ich würde auch gern mal ein Spiel vielleicht durchspielen, aber es soll ein bisschen so sein wie Baldur's Gate 3. Oder wenn man viel gibt auf die Meinung von Sven Winke und Paul. Das ist die Zielgruppe.
Ja, ja doch. Stimme ich mir zu. Stimme ich dir zu.
Sehr gut, perfekt. Ich finde es tatsächlich super spannend. Und vielen, vielen Dank, dass du mir davon erzählt hast. Ohnehin, wir geben uns ja gerne kuriose Tipps für Dinge. Wir müssen eigentlich, wenn wir endlich, ich sage jetzt nicht, was es ist, aber diese Sache bekommen haben, über die wir im Büro gesprochen haben. Es geht hier um eine sehr, sehr spezielle Sache, die quasi ein Spiel ist, aber irgendwie auch nicht. Dann müssen wir dazu eine Folge machen.
Eigentlich. Auf jeden Fall. Was spielst du nicht so?
Was spielst du nicht? Was würdest du gern spielen, um alles in der Welt, aber tust es irgendwie nicht? Das ist das neue Format.
Geraldins Kuriositätenkabinett.
Ja, mein Gott. Ich kann doch hier mittlerweile sowieso, ich habe irgendwie Narrenfreiheit von euch. Ich weiß nicht, ich kann hier sowieso machen, was ich will. Dankeschön. Nee, aber wirklich Dankeschön. Falls ihr zugeguckt und zugehört habt, eins davon. Wobei nur zugeguckt ist auch Quatsch. Mein Gott, ich weiß doch auch nicht mehr. Wir werden doch, ja, danke jedenfalls, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst, Paul.
Sehr gerne.
Schaut voll gerne mal beim Main-Channel von Gamster vorbei. Da findet ihr jede Menge von Paul und seinem famosen Spielegeschmack. Und hier findet ihr natürlich kurze und lange Podcasts in Tonform oder in Videoform. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß hattet, wenn ihr mal drunter kommentiert, ob ihr es auch schon gespielt habt oder vorhabt, es zu spielen. Oder sagt, mein Gott, gar nicht mein Fall, aber Paul ist trotzdem cool. Das sind alles valide Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt endlich das Vogelhäuschen eurer Träume fertig gebaut. Wir hören uns hier bald wieder und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.